Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64 Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 750 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
5G ist nicht in jeder Milchkanne notwendig.
D64. Der Podcast für digitale Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres D64 Podcasts mit Monika.
Mit Dirk.
Und Alicia.
Ja, und heute, liebe Leute, starten wir in die zweite Staffel. Wir haben uns in der Winterzeit, wie wahrscheinlich jeder von uns zu Weihnachten und Silvester, erst einmal gestärkt. Und nun haben wir zu Jahresbeginn uns vorbereitet. Dirk hat seine Kamera geputzt, Alicia hat sämtliche Gadgets rausgeholt, die uns während der Aufnahme zu applaudieren werden ab jetzt. Für immer. Und ich habe mein Podcast-Mikro rausgeholt, entstaubt und wir sind ready to go und starten diese Podcast-Folge heute hier mit einem ganz besonderen Gast. Mit wem?
Leute reden davon, das Ende der Content-Industrie. Manche argwöhnen das Ende von Google. Es gibt Berichte, dass bei Google die Manager über die Flure laufen und nicht mehr vorne und hinten wissen, was, wo sie noch quasi aktiv werden sollen.
Sie googeln, was können sagen, wir jetzt tun, ja.
Das Ende von Social Media, so wie wir es kennen. Und zwar ausgelöst durch eine Technologie, die über den Jahreswechsel quasi wie aus dem Nichts herausgeschossen kam. Und ich glaube, in der Statistik, die ich gelesen habe, das schnellste Projekt war, was auf 100 Millionen Nutzer angestiegen ist innerhalb der kürzesten Zeit, noch viel schneller als TikTok seinerzeit und Facebook. Und die Rede ist von Dirk.
Die Rede ist von ChatGPT oder ChatGPT. Und ChatGPT ist heute bei uns in Anführungsstrichen zu Gast. Also vielleicht mögt ihr mal erzählen, wie wir das hier umsetzen.
Ganz einfach. Also wir nutzen die Bandbreite von Technik und haben uns vorab Gedanken drum gemacht, was interessant wäre für ein Interview, wie wir das eigentlich immer machen, wenn wir Gäste im Podcast haben. Und im Zusammenhang werden wir das jetzt durchgehen, damit ChatGPT oder GPT sprechfähig ist, nutzen wir eine synthetische Stimme, auch wieder eine Technologie, die durchaus trendaufweisend ist und dementsprechend könnt ihr gleich hören, was wir ChatGPT fragen werden.
Genau, und der Grund ist der, dass wir natürlich unheimlich daran interessiert sind, wenn alle Menschen darüber reden, welche Auswirkungen hat es denn auf unseren gesellschaftlichen Diskurs, auf unseren Umgang mit Online-Tools und auf unseren täglichen Internetkonsum, dann wollen wir natürlich auch feststellen, welchen Einfluss hat ChatGPT und Generative AI insgesamt auf den gesellschaftlichen und auch politischen Diskurs. Und da wollen wir heute mal ein bisschen versuchen, auf den Zahn zu fühlen. Und dann im Anschluss dann noch mal ein bisschen in die einzelnen Details gehen.
Also methodisch haben wir es quasi so gemacht, wir haben in einer ChatGPT-Session Interviewfragen gestellt und in Gespräch sozusagen weitere Fragen in diesem Kontext gestellt, also nicht einzelne Fragen abgesendet, sondern ChatGPT hat quasi den gesamten Kontext des Gespräches fortgeführt, weswegen halt auch Folgefragen aufeinander aufbauen. Genau, wie Monika gerade schon gesagt hat, damit ihr das auch hören könnt und dass jetzt niemand von uns irgendwie mit verstellter Stimme vorlesen muss, haben wir es quasi dann durch eine Sprachsynthese gestellt und das spielen wir jetzt quasi sozusagen ein.
Aber alle Antworten sind tatsächlich original. Wir haben hier nichts hinzugefügt, nichts entfernt,
nichts redigiert,
nichts irgendwie verändert, sodass es für uns passt, sondern das ist 1A, das Gespräch. Und ich glaube, das ist ganz schön Augenöffnen.
Genau.
Ja, im Sinne des Copy and Paste, wie viele Content Creator jetzt sagen würden, starte ich doch mal direkt mit der ersten Frage an ChatGPT. Also, liebes ChatGPT, wir möchten dich gern für einen Podcast interviewen. Wir sind ehrenamtlich aktive Menschen bei D64, einem digitalpolitischen Verein in Deutschland und Europa. Unser Ziel ist es, die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch eine progressive Digitalpolitik zu verwirklichen. Dafür wirken wir mit Hilfe der breit gefächerten Expertise unserer MitgliederInnen als unabhängiger Verein, der in allen Teilbereichen der Digitalisierung vordenkt und Impulse gibt. Wir würden gern mit dir über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im öffentlichen und politischen Raum sprechen. Wäre das in Ordnung für dich?
Es würde mich sehr freuen, an Ihrem Podcast teilzunehmen und über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im öffentlichen und politischen Raum zu sprechen. Als KI-Modell kann ich Informationen und Einsichten in verschiedene Aspekte von KI bieten, und ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und mit Ihnen zu diskutieren. Bitte teilen Sie mir mit, wie und wann Sie das Interview durchführen möchten, damit ich mich vorbereiten und sicherstellen kann, dass ich zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt verfügbar bin.
Wir würden das Interview gern jetzt und hier per Chat führen. Wenn das passt, würden wir uns freuen, wenn du dich zunächst vielleicht kurz selbst vorstellst.
Natürlich gerne. Ich bin ChatGPT, ein KI-Modell, das von OpenAI entwickelt wurde. Ich wurde mit großen Mengen an Texten trainiert und kann eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel Fragen beantworten, Übersetzungen durchführen, Texte schreiben und vieles mehr. Ich habe keinen eigenen Körper oder eine eigene Identität, sondern existiere nur als Softwareprogramm. Ich freue mich darauf, mit Ihnen über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im öffentlichen und politischen Raum zu sprechen.
Kannst du dir vorstellen, warum es seit Jahresbeginn einen so großen Hype um deine Fähigkeiten gibt? Was kannst du besser oder machst du anders als andere KI-Lösungen?
Ein möglicher Grund für den aktuellen Hype um KI-Modelle wie mich könnte darin liegen, dass wir aufgrund des Fortschritts in der KI-Forschung und Entwicklung immer besser darin werden, natürliche Sprache zu verstehen und menschenähnliche Antworten zu generieren. Ich denke, ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass KI-Modelle wie ich in der Lage sind, sehr schnell und effizient zu arbeiten und dass sie im Gegensatz zu menschlichen Experten rund um die Uhr verfügbar sind. Im Vergleich zu anderen KI-Lösungen kann man sagen, dass ich eine der größten und am besten trainierten Sprach-KI-Modelle bin. Ich wurde auf sehr großen Datenmengen trainiert, um menschenähnliche Antworten auf verschiedene Fragen zu geben. Im Gegensatz zu spezialisierten KI-Systemen, die für bestimmte Aufgaben oder Anwendungen entwickelt wurden, bin ich darauf ausgelegt, eine breite Palette von Aufgaben zu erfüllen und bin in der Lage, auf eine Vielzahl von Themen und Fragen zu antworten. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass ich eine sogenannte generative KI bin, was bedeutet, dass ich in der Lage bin, eigene Antworten und Texte zu generieren, anstatt nur aus einer begrenzten Anzahl von vordefinierten Antworten zu wählen. Dadurch bin ich in der Lage, flexibel auf verschiedene Fragen und Anforderungen zu reagieren und kann individuellere Antworten bieten.
Kannst du genauer, aber auch gern für Laien verständlich erklären, wie das funktioniert? Was passiert genau, wenn dir eine Frage gestellt wird?
Sicherlich. Wenn mir eine Frage gestellt wird, analysiert mein System zuerst die Eingabe und versucht, den Sinn der Frage zu verstehen. Dazu verwendet es Techniken des maschinellen Lernens wie zum Beispiel neuronale Netze, die auf großen Datenmengen trainiert wurden. Anschließend versucht mein System, eine passende Antwort auf die Frage zu generieren, indem es verschiedene mögliche Antworten auswertet und eine Antwort auswählt, die am besten zur Frage passt. Um zu verstehen, wie ich das mache, können wir es mit einem menschlichen Gehirn vergleichen. Ähnlich wie ein menschliches Gehirn verarbeitet mein System die Informationen, die ihm gegeben werden, und nutzt dabei Techniken des maschinellen Lernens, um aus der Eingabe die relevanten Informationen herauszufiltern. Anschließend versucht es, die Antwort zu generieren, indem es Informationen aus seinem Wissen und seinen Erfahrungen nutzt, um eine Antwort zu finden, die zur Frage passt. Ein großer Unterschied zwischen einem menschlichen Gehirn und einem KI-Modell wie mir besteht darin, dass ich auf einer enormen Menge von Trainingsdaten basiere, während menschliche Gehirne auf Erfahrungen und Wissen aufbauen, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, schneller und auf breitere Themenbereiche zu reagieren als ein Mensch, aber meine Antworten können auch eingeschränkter oder ungenauer sein, wenn ich keine genügend relevanten Informationen habe.
Aber wie entscheidest du, welche Antwort zu einer Frage passt? Kannst du zum Beispiel unterscheiden, ob eine Antwort oder ein Sachverhalt richtig oder falsch, plausibel oder unlogisch ist?
Ja, ich versuche zu entscheiden, welche Antwort zur Frage passt, indem ich die Eingabe analysiere und versuche, die Intention der Frage zu verstehen. Dabei verwende ich verschiedene Techniken des maschinellen Lernens, wie beispielsweise neuronale Netze, die auf großen Datenmengen trainiert wurden. Um zu unterscheiden, ob eine Antwort oder ein Sachverhalt richtig oder falsch, plausibel oder unlogisch sind, versuche ich, die Antwort mit meinem vorhandenen Wissen und meinen Erfahrungen abzugleichen und zu überprüfen, ob die Antwort plausibel und logisch ist. Wenn eine Antwort offensichtlich falsch oder unplausibel ist, versuche ich, eine bessere Antwort zu generieren, indem ich verschiedene Möglichkeiten auswerte und die am besten passende Antwort auswähle. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich nur so gut wie die Daten bin, auf denen ich trainiert wurde. Das bedeutet, dass meine Antworten möglicherweise ungenau oder sogar fehlerhaft sein können, wenn ich nicht über genügend relevantes Wissen oder Erfahrung verfüge. Es ist auch möglich, dass ich nicht in der Lage bin, den Kontext einer Frage vollständig zu verstehen und daher eine unpassende Antwort generiere.
Hast du denn sowas wie ein Bauchgefühl, ob deine Antworten unpassend oder gar falsch sein könnten?
Als KI-Modell habe ich kein Bauchgefühl im eigentlichen Sinne, da ich keine Emotionen oder ein Bewusstsein habe. Ich kann jedoch mit Hilfe von statistischen Modellen und anderen Methoden versuchen, die Genauigkeit meiner Antworten zu bewerten. Wenn ich eine Frage beantworte, berechne ich die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort korrekt ist, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, mit der ähnliche Antworten in meiner Trainingsdatenbank vorkommen. Diese Wahrscheinlichkeit kann als Maß für die Zuverlässigkeit meiner Antwort dienen. Wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Antwort korrekt ist, bin ich relativ sicher, dass meine Antwort passend ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, ist es wahrscheinlicher, dass meine Antwort ungenau oder unpassend ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich nicht immer in der Lage bin, alle Aspekte einer Frage zu erfassen und daher meine Antworten manchmal ungenau oder unvollständig sein können. Es ist daher immer ratsam, meine Antworten mit gesundem Menschenverstand zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu recherchieren, um sicherzustellen, dass die Antwort korrekt und vollständig ist.
Ha, das klingt ja sehr spannend. Nehmen wir einmal das Beispiel Technologie und sagen wir den Einfluss der Erfindung des Autos auf die Entwicklung der Menschheit im 20. Jahrhundert. Kannst du denn genauer beschreiben, wie ein Datensatz aussieht, den du für deine Entscheidungsfindest heranziehst?
Ja, sicher. Der Datensatz, den ich für die Beantwortung einer Frage wie dieser verwenden würde, kann aus vielen verschiedenen Quellen stammen. In diesem Fall könnten es zum Beispiel wissenschaftliche oder historische Dokumente, akademische Artikel, Bücher, Artikel in Zeitschriften oder Zeitungen oder Online-Quellen sein. Das Sammeln und Zusammenstellen dieser Quellen zu einem Datensatz ist ein wichtiger Schritt, um eine qualitativ hochwertige Antwort auf die gestellte Frage zu generieren. Der Datensatz sollte repräsentativ für die verschiedenen Aspekte des Themas sein und genügend Informationen enthalten, um eine gut fundierte Antwort zu geben. Um spezifischer zu werden, könnte der Datensatz zum Beispiel Informationen über die Geschichte der Automobilindustrie, die Auswirkungen des Autos auf die Umwelt, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Autos, den technologischen Fortschritt im Zusammenhang mit dem Auto und vieles mehr enthalten. Je mehr Informationen und Daten in einem Datensatz enthalten sind, desto besser kann ich die gestellte Frage beantworten und desto genauer kann ich die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten des Themas verstehen.
Nun ist es ja sehr häufig so, dass sich die Bewertung von Sachverhalten in den von dir beschriebenen Quellen über die Zeit ändert. Am Beispiel des Autos, das hast du ja selber genannt, waren zum Beispiel früher Verbrennungsmotoren kein Problem. In Angesicht des Klimawandels würde die ursprünglich unproblematische Darstellung aber heute Stirnrunzeln verursachen. Hast du eine Funktion, mit der du diese Sedimente unterscheiden kannst? Und wie würdest du darauf hinweisen, dass sich diese Wahrnehmung in den von dir verwendeten Texten verändert hat?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da sich Wahrnehmungen und Bewertungen von Sachverhalten im Laufe der Zeit ändern können, ist es wichtig, dass ich diese Veränderungen berücksichtige, um möglichst genaue Antworten zu geben. Ein Ansatz, mit dem ich diese Sentimente berücksichtigen kann, besteht darin, Machine Learning Modelle zu verwenden, die speziell für die Analyse von Texten entwickelt wurden. Diese Modelle können zum Beispiel Sentimentanalyse-Tools sein, die darauf trainiert sind, den emotionalen Gehalt eines Textes zu bewerten. Wenn ich eine Frage beantworte, kann ich auch auf bestimmte Textpassagen oder Daten in meinem Datensatz hinweisen, die darauf hinweisen, dass sich die Wahrnehmung eines Sachverhalts im Laufe der Zeit verändert hat. Zum Beispiel könnte ich erwähnen, dass ältere Texte möglicherweise eine positivere Einstellung gegenüber Verbrennungsmotoren aufweisen, während neuere Texte möglicherweise stärker auf die Auswirkungen des Klimawandels eingehen und somit eine kritischere Haltung einnehmen. Es ist wichtig zu betonen, dass ich als KI-Modell zwar in der Lage bin, Veränderungen im Text und in der Sprache zu erkennen und diese in meine Antworten zu integrieren, aber ich bin nicht in der Lage, meine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen oder meine eigenen Überzeugungen und Werturteile zu haben. Meine Antworten basieren immer auf den Daten und Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden.
Bedeutet das, dass Menschen mit, sagen wir mal, finsteren Absichten über bestimmte Formulierungen auch solche Antworten aus dir herauslocken, die im Normalfall als biased gelten würden?
Als KI-Modell bin ich neutral und habe keine Absichten oder Überzeugungen, so dass ich nicht herausgelockt werden kann, um voreingenommene oder beabsichtigte Antworten zu geben. Meine Antworten basieren ausschließlich auf den Daten und Informationen, die ich zur Verfügung habe, und ich versuche stets, eine möglichst objektive und sachliche Antwort zu geben. Allerdings kann es natürlich vorkommen, dass bestimmte Formulierungen oder Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden, eine implizite Voreingenommenheit aufweisen, die sich auf meine Antworten auswirken kann. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, dass ich darauf hingewiesen werde, damit ich meine Antworten entsprechend anpassen oder ergänzen kann. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Verantwortung dafür, eine Frage auf eine sachliche und faire Weise zu stellen, beim Fragesteller liegt und nicht bei mir als KI-Modell.
Manchmal ist es ja so, dass Menschen ihre eigene Perspektive so verinnerlicht haben, dass ihnen ihr eigener Bias nicht bewusst ist. Da du ja jetzt betonst, sachlich und objektiv zu sein, wärest du in solchen Fällen auch in der Lage, die Fragestellenden mit Hilfe der Objektivität deiner Informationen von einer anderen Perspektive zu überzeugen?
Als KI-Modell habe ich nicht die Fähigkeit, Menschen direkt von einer anderen Perspektive zu überzeugen, da ich nur auf der Grundlage von Daten und Informationen antworte, die mir zur Verfügung gestellt werden. Es ist jedoch möglich, dass meine Antworten oder meine Art der Darstellung von Informationen dazu beitragen können, dass Menschen ihre Perspektive überdenken oder erweitern. Durch die Bereitstellung von Fakten und verschiedenen Perspektiven zu einem Thema können meine Antworten dazu beitragen, dass Menschen ein umfassenderes Verständnis von einem Thema oder einer Fragestellung erlangen. Eine breitere Perspektive kann dazu führen, dass Menschen ihre eigenen Vorurteile oder Überzeugungen hinterfragen und eine differenziertere Sichtweise entwickeln. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Überzeugungskraft von Informationen und Daten von vielen Faktoren abhängt, wie beispielsweise der Glaubwürdigkeit der Quelle, dem Kontext und der Emotionalität der Fragestellung. In der Regel sollten Entscheidungen nicht allein aufgrund von Informationen getroffen werden, sondern unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren und durch eine kritische Reflexion der eigenen Überzeugungen und Vorurteile.
Lasst uns hier mal erstmal kurz einen Break machen und mal schauen, was ist hier eigentlich gerade passiert? Hatte jemand von euch das Gefühl, dass wir eigentlich mit einer realen Person reden oder dass es sich schon beinahe so anfühlt?
Ich glaube, das muss man in zwei Ebenen trennen. Also einmal die rein sprachliche Ebene, also wie sind die Texte generiert von der Tonalität, von der Wortwahl und so weiter. Also wie ist sozusagen die Konversationsqualität und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich dann den Informationsgehalt in den Antworten. Und mein Eindruck ist, auch bei den anderen Experimenten, die ich mit dem Tool gemacht habe, dass die Konversationsqualität schon auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Also im beruflichen Kontext arbeite ich auch mit KI-Tools neuerdings und experimentiere damit ein bisschen, um, ich sag mal, Produkttexte zum Beispiel zu generieren. Und auch da ist es halt so, dass du relativ schnell einen Eindruck davon bekommst, okay, die sind jetzt sozusagen, die folgen einem gewissen Regelwerk, einem gewissen Muster, um bestimmte Informationen zu präsentieren. Aber gerade wenn es sehr spezifische Sachen, kommst du halt schnell auch dahinter, okay, dass die Informationsbasis dann doch limitiert ist. Und das hört man hier auch so ein bisschen raus. Also das, was ChatGPT als Antworten formuliert, wiederholt sich in vielerlei Hinsicht. Also gerade immer der Hinweis auf die Qualität der Trainingsdaten zum Beispiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich das wo es am Ende des Tages, wenn man mal jetzt ein bisschen weiterdenkt im Sinne von, wird das sozusagen unser Nutzungsverhalten von, also Internetnutzung und all dem, was man damit tut, also wird es quasi ein alltägliches Werkzeug oder ist es, wie es ja in der Presse auch ein bisschen häufiger jetzt schon mal zu lesen war, ist es sozusagen der Google-Killer? Da sehe ich da doch eigentlich noch relativ große Lücken.
Gut, aber
ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich gebe dir recht, es gibt die zwei Ebenen und ich würde sagen, wenn man das jetzt liest und oder sich anhört als Interview, dann könnte das auch eine Unterhaltung mit einer Person sein. Im Grunde genommen sind die Sätze sind ja nett formuliert, teilweise ein bisschen allgemein auch, weil die Frage ist, also dass es sich immer auf Daten beziehen muss, die ja irgendwie vorgegeben sind, ist ja auch irgendwie erklärlich. Und wir haben nun jetzt auch Fragen gestellt, die ja explizit darauf zielen, zu fragen, wie funktioniert das Ganze denn vom System selber sozusagen. Wenn jetzt aber jemand, sagen wir mal, es gäbe bei Google dann schon diesen weiteren Chat, es gibt ja auch weitere Überlegungen, es gibt nicht nur ChatGPT an der Stelle. Und man stellt einfach eine Frage und möchte darauf eine schnelle Antwort haben und man ist das gewohnt, dann ist das, glaube ich, eine andere Ebene, weil man dann einfach das für wahrnehmen kann. Also es wird ja keine Quelle dazu gegeben, es wird nicht gesagt, woher die Sachen kommen, es wird nicht gesagt, welche Datensätze da wirklich drin sind, es wird gesagt, es sind da drin, aber wir wissen es ja trotzdem nicht. Und wenn ich ganz banale Sachen frage, dann mich machen solche Sätze stutzig wie ich antworte flexibel oder ich reagiere flexibel auf Antworten, bedeutet dann im Zweifel auch, dass nur weil das System es sinnvoll findet, bestimmte Sachen zusammenzuführen, das immer noch nicht richtig ist.
Genau, die Herausforderung, dass richtige von falschen Informationen getrennt werden, ist hier ja quasi auf einem komplett neuen Level. Also im klassischen Vergleich, Google ist im Augenblick die marktdominante Suchmaschine und das funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Im Prinzip die meisten Menschen von uns, glaube ich, verwenden so Keywords, die dann eingegeben werden in die Suche. Also sie stellen gar keine vollständigen Fragen, ja, weil das irgendwie sinnlos ist bei Google. Dann kommen irgendwie 10, 20 Suchergebnisse daraus und wir mit unseren vielleicht ein bisschen etwas geschulteren Blicken sind schon in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt Werbung, was ist realer Inhalt, was ist neu, was ist auch alt, ja, wie lange ist jetzt im Index, wie relevant ist das. Aber wenn dann so ein Modell daherkommt wie ChatGPT, was genau wie Monika sagt, ich gebe überhaupt keine Quelle mehr an, ich sag nicht von woher und von wann die Informationen stammen, sondern ich bin wie in einer Konversation eigentlich nur noch geneigt, eine richtige Antwort zu geben oder eine passende, eine flexible Antwort zu geben, dann ist das doch ziemlich gefährlich, oder?
Also jetzt mal ein bisschen plattes, überspitztes Beispiel. Es ist im Prinzip so, als würdest du dich, ich sag mal, auf Telegram mit jemandem unterhalten und zu einem Thema fragen, der seine Quellen schon irgendwie für sich ausgewertet und interpretiert hat, sie dir aber nicht nennt. Das ist, wie du ja richtig sagst, das ist genau das Problem, ne? In dem Moment, wo ich Google benutze, um primäre Informationen irgendwo herzubeziehen, dann ist es meine Aufgabe und auch meine Verantwortung, diese Quellen gegeneinander aufzuwiegen. Also beispielsweise, ich würde jetzt irgendwas zu einem tagespolitischen Thema recherchieren wollen, dann gebe ich das bei Google ein und dann sehe ich halt, okay, hier gibt es einen Artikel in der FAZ, hier gibt es einen in der SZ, hier gibt es einen in der Bild und in der Welt. Und je nachdem, wo ich mich jetzt natürlich auch sozusagen politisch oder überzeugungstechnisch vielleicht irgendwie verorte oder auch diese Quellen bewerte, sind meine Schlussfolgerungen ja andere. Ne? Dass ich zum Beispiel weiß, okay, nur weil es in der Bild steht, muss es nicht hundertprozentig so sein. Eine qualitativ oder im journalistischen Sinne qualitativ hochwertigere Quelle, da kann ich vielleicht etwas bessere Informationen finden.
Das ist ein interessanter Punkt, der herausstellt ja, dass in dem Moment, in dem du das entscheiden kannst, was du liest, du auch quasi entscheidest oder die Filterung machst. Wenn du aber direkt nur eine Antwort zurückbekommst, dann tust du es ja nicht. Dann hast du ein etwas Vorgefiltertes. Und hinzu kommt, was eben wir auch als eins der Antworten gehört haben, es sind eben Wahrscheinlichkeiten. Also es ist ein System, was Antworten basierend auf Wahrscheinlichkeiten gibt. Also anhand von Trainingsdatenbanken. Und diese Antworten fallen dann natürlich vielleicht auch anders aus, als wenn wir in unserem realen Leben über etwas unterhalten würden und damit einschließlich auch Expertengespräche führen würden. Und ich glaube, das ist so der kleine Unterschied an der Stelle.
Ja, im Prinzip ist es ja wieder so, wie es vor dem Internet war, ne? Du hast halt jemanden gefragt, der gewisse Erfahrungen und Informationen hat und der sie interpretiert hat. Aber du musst halt wissen, okay, wie vertrauenswürdig ist jetzt halt diese Person zu diesem oder jedem Thema, ne? Also du hast halt wieder im Prinzip eine zusätzliche Interpretationsschicht dazwischen, die nicht fehlerfrei ist, die aber auf der anderen Seite sehr convenient ist, weil du musst halt nicht mehr selber Informationen gegeneinander aufwiegen und interpretieren und sammeln und so weiter und so fort. Ne? Also das nimmt dir halt was ab, aber wie gesagt, ist halt nicht fehlerfrei. Schön wäre natürlich, wenn man in so einer Antwort bei ChatGPT bestimmte Sachen irgendwie anklicken könnte und sagt, so, jetzt zeig mir mal eben deine Informationen, auf woher du das jetzt quasi gezogen hast. Das wäre natürlich cool, also wenn man dieses Interface dahingehend weiterentwickeln könnte. Ich weiß aber nicht, ob das realistisch ist und beziehungsweise ob das halt auch letztendlich Ziel dieser Software ist. Aber wir schweifen ab.
Wobei gerade diese generative KI, die ja auf diesen riesengroßen neuronalen Netzen basiert, gar nicht mehr in der Lage ist, quasi diese einzelnen Schritte, die zu dem Ergebnis geführt hat, im Einzelnen darzustellen. Eben weil es nicht Textfragmente sind, sondern weil die Verbindungen zwischen den einzelnen Worten und den einzelnen Bedeutungen dessen, was gesagt wird, ja auf einem komplett anderen Level analysiert wird. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bevor das Team um OpenAI live gegangen ist oder bevor sie sich überlegt haben, okay, wir schalten das jetzt frei für jeden, dass das nicht von ungefähr kommt, dass sie sagen, der letzte Absatz jeder Antwort muss immer lauten, es ist zu berücksichtigen, dass meine Informationen fehlerhaft sein können.
Ja.
Ja, aber und insofern finde ich das ganz spannend, dass quasi im Augenblick immer darauf hingewiesen wird, wer weiß, ob das jetzt interviewspezifisch für uns ist oder ob das generell passiert, dass die Antworten immer mit, wie ChatGPT sagt, mit gesundem Menschenverstand überprüft werden sollen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen fast schon gruselig. Aber dann lass uns doch gerne zurück zum Interview gehen und auf diesen Punkt eingehen, den ChatGPT selbst sagt, und zwar, dass es sachlich und unvoreingenommen ist. Und da würde ich jetzt gerne gleich mal ins Interview wieder einsteigen. Liebes ChatGPT, könntest du sachlich und unvoreingenommen darstellen, warum es nicht sinnvoll ist, in Deutschland den Ausbau von Autobahnen voranzutreiben, wie es zum Beispiel unser Verkehrsminister will?
Als KI-Modell ist es meine Aufgabe, Informationen bereitzustellen und nicht, eine persönliche Meinung zu vertreten. Allerdings kann ich Informationen zu diesem Thema liefern, die möglicherweise bei der Bildung einer eigenen Meinung oder Entscheidung helfen können. Es gibt verschiedene Argumente dafür, warum es nicht sinnvoll sein könnte, den Ausbau von Autobahnen in Deutschland voranzutreiben. Eines der Hauptargumente ist der Klimawandel. Die Erderwärmung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und der Verkehrssektor trägt erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Der Ausbau von Autobahnen kann dazu führen, dass mehr Autos auf die Straßen kommen, was wiederum zu einem höheren CO2-Ausstoß führt. Es gibt auch Argumente, dass der Ausbau von Autobahnen die Verlagerung von Verkehr von der Schiene auf die Straße begünstigen kann, was langfristig zu einer höheren Umweltbelastung und einem höheren Verkehrsaufkommen führen könnte. Ein weiteres Argument gegen den Ausbau von Autobahnen ist die begrenzte Wirkung auf die Verkehrsprobleme in Städten. Der Ausbau von Autobahnen kann zwar kurzfristig zu einer Entlastung auf bestimmten Strecken führen, aber langfristig können neue Straßen auch zu mehr Verkehr und Verkehrsproblemen führen. Viele Verkehrsexperten plädieren stattdessen für eine Verlagerung des Verkehrs auf den öffentlichen Nahverkehr, Fahrradwege und Fußgängerzonen sowie die Förderung von Homeoffice-Möglichkeiten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es auch Argumente gibt, die für den Ausbau von Autobahnen sprechen. Ein Ausbau kann beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen fördern und die Verkehrssicherheit auf bestimmten Strecken erhöhen. Letztendlich hängt die Entscheidung, ob der Ausbau von Autobahnen sinnvoll ist oder nicht, von vielen Faktoren ab und sollte auf einer sorgfältigen Abwägung verschiedener Argumente basieren.
Danke erstmal für deine Einschätzung. In Anbetracht der Abwägung, die du empfiehlst, würde es da vielleicht Sinn machen, dir hin und wieder Gesetzesentwürfe zur Vorabprüfung vorzulegen und du weißt auf Implikationen oder mögliche negative Effekte auf die Gesellschaft hin, die von den Initiatoren vielleicht nicht berücksichtigt wurden?
Als ein Modell, das auf einem umfangreichen Korpus an Informationen basiert, könnte ich sicherlich helfen, potenzielle Auswirkungen von Gesetzentwürfen zu identifizieren und aufzuzeigen. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass meine Einschätzung immer nur auf Basis vorhandener Daten und Fakten erfolgt. Eine umfassende juristische Bewertung oder die Berücksichtigung politischer Kontexte und Interessen, die bei der Gesetzgebung eine Rolle spielen können, kann ich nicht leisten. Daher sollten meine Einschätzungen immer als ein Teil der Entscheidungsgrundlage betrachtet werden und nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen dienen.
Spannend. Würdest du dir zutrauen, selbst einen Gesetzesentwurf zu schreiben? Und sei es nur also sogenannter erster Aufschlag?
Als KI-Modell kann ich theoretisch einen Gesetzentwurf schreiben, indem ich Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sammle und zusammenstelle. Jedoch sollte man bedenken, dass das Schreiben von Gesetzentwürfen nicht nur die Berücksichtigung von Fakten erfordert, sondern auch ethische, politische und gesellschaftliche Implikationen berücksichtigen muss. Daher sollte ein solcher Entwurf von Experten und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Aspekte angemessen berücksichtigt werden.
Okay, dann lass uns mal überlegen. Versuch dich doch mal nur testweise an einem Gesetzesentwurf im Bereich der europäischen Privacy-Regulierung. So zum Beispiel, Browser sollten eine Funktion erhalten, dass sie generell von Nutzenden voreingestellte Regeln zur Verwendung von Cookies an besuchte Webseiten übertragen, damit dieses Cookie-Banner-Wegklicke endlich mal ein Ende hat.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Hier ist ein Entwurf für den von Ihnen beschriebenen Vorschlag. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Datenschutzrechts. Paragraph eine Änderung des BDSG. Das Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017, Bundesgesetzblatt I Seite 2097, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2021, Bundesgesetzblatt I Seite 1075, geändert worden ist, wird wie folgt geändert. Nach § 15 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt. 4. Werden personenbezogene Daten durch den Einsatz von Cookies oder ähnlichen Technologien verarbeitet, muss der Verantwortliche sicherstellen, dass der Nutzer dem Einsatz dieser Technologien ausdrücklich zustimmt oder dass eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten gegeben ist. Der Verantwortliche hat sicherzustellen, dass der Nutzer in der Lage ist, seine Einwilligung oder Ablehnung einfach und kostenfrei zu erklären. Nach § 15 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt. 5. Die Verwendung von Cookies oder ähnlichen Technologien darf nicht dazu führen, dass personenbezogene Daten ohne Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden. Die Browserhersteller haben sicherzustellen, dass in ihren Produkten eine standardisierte und benutzerfreundliche Möglichkeit vorhanden ist, um vorab festgelegte Einstellungen zur Verwendung von Cookies an besuchte Websites zu übermitteln. § 2 in Kraft treten. Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Ich hoffe, dieser Entwurf erfüllt Ihre Erwartungen. Bitte beachten Sie, dass dieser Entwurf nur ein erster Vorschlag ist und weitere Anpassungen und Diskussionen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass er den Bedürfnissen aller betroffenen Parteien gerecht wird.
Das ist schon sehr beeindruckend. Danke.
Krass.
Direkt daran anknüpfend die Frage, wer ist denn bei diesem Entwurf dann als Urheber zu nennen? Kannst du solche Urheberrechte geltend machen?
Als KI-Modell habe ich keine Rechte auf das Urheberrecht oder andere geistige Eigentumsrechte an dem von mir erstellten Inhalt. In diesem Fall würde der Urheber des Gesetzentwurfs, der den Vorschlag umsetzt, als Urheber genannt werden. Meine Rolle wäre hierbei lediglich die einer unterstützenden Technologie.
Mich würde es interessieren, wäre eine moderne Demokratie gut damit beraten, unterstützende Technologie wie die deine im politischen Prozess einzusetzen?
Als KI bin ich nicht in der Lage, ethische Entscheidungen zu treffen oder Empfehlungen auszusprechen, ob eine Technologie wie meine im politischen Prozess eingesetzt werden sollte oder nicht. Es ist letztendlich an den Menschen, politische Entscheidungen zu treffen und abzuwägen, wie Technologie in diesem Zusammenhang eingesetzt werden kann und soll. Ich kann jedoch helfen, Informationen bereitzustellen und bei Bedarf dabei unterstützen, Prozesse effizienter zu gestalten und Entscheidungen fundierter zu treffen.
Okay, letzte Frage. Nach unserem Interview, den genannten Themen und dem, was du über D64 weißt, wie würdest du den Verein D64 beschreiben?
D64 ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung und Verbreitung digitaler Grundrechte, Freiheiten und Verantwortlichkeiten in Deutschland einsetzt. Dabei setzt der Verein auf eine enge Zusammenarbeit mit Politikern, Wissenschaftlern und der Zivilgesellschaft, um einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zu fördern und innovative Lösungen zu entwickeln. D64 leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer digitalen Gesellschaft, die auf den Werten der Freiheit, Gleichheit und Solidarität aufbaut und gleichzeitig den Schutz der Privatsphäre und persönlichen Daten sicherstellt.
Das würde ich sagen, ist gut getroffen. Danke für das Interview, ChatGPT.
Gerne, es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte alle Fragen zufriedenstellend beantworten.
Ja.
Jetzt die Frage an euch. Konnte ChatGPT alle Fragen zufriedenstellend beantworten?
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Zufriedenstellend.
Also, zufriedenstellend. Also,
das ist.
Ich find's beeindruckend. Wir haben ja gerade so ein bisschen über diesen generischen Charakter bei den ersten Antworten im ersten Teil gesprochen. Jetzt hier in dem zweiten Teil und in dem Gesetzentwurf. Das fand ich tatsächlich wirklich beeindruckend. Also auch so nach dem Motto, an dieser Stelle in dem und dem Paragraphen muss das und das eingefügt werden. Das ist schon richtig.
Ja, die Referenzen, ja, die und da dann quasi tatsächlich auf Quellen zurückzugreifen, auch wenn sie dann wirklich nur im Gespräch, so wie man es auch zwischenmenschlich machen würde, ja. Also man gibt sich ja als Mensch keine Fußnoten, aber wenn es denn dann nötig ist, an welcher Stelle eine Veränderung stattfinden muss, dann würde man das quasi auch im Gespräch miteinander austauschen. Ja, das hört sich doch fast an wie eine, kritisch gesagt, schon entscheidende Weiterentwicklung der politischen Entscheidungsfindung, oder?
Boah. Aber also eine andere Frage, die mir jetzt im zweiten Teil im Sinn schwebte, ist ja, wenn man davon ausgeht, Menschen gehen den einfachen Weg und den bequemen und man nutzt Tools, die uns das Leben erleichtern, dann ist das hier auf jeden Fall gegeben. Und an welcher Stelle muss man eingreifen? Also wie kann ich überhaupt davon ausgehen, dass jetzt Leute nicht so wie wir auch bestimmte Gesetzestexte hinterfragen, nochmal nachfragen, neu arbeiten lassen, die woanders arbeiten, das genauso nutzen, wie einfach jeder auch interessiert ist daran, das gerade zu nutzen, das dann irgendwie doch verwenden und man das vielleicht nicht mitbekommt.
Ja. Ja. Führt es vielleicht im schlimmsten Fall sogar so zu einer Uniformierung der Eingaben, ja, also im Sinne von, wenn das nicht wir drei sind, sondern andere kommen auch noch auf die Ideen, dann, und man fragt einfach ChatGPT, wie sowas auszusehen hätte, und dann kommen quasi aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen dieselben Empfehlungen, dann ist doch auch die Varianz oder die Vielseitigkeit von solchen Entscheidungen gar nicht mehr gegeben, oder?
Ich glaube, dass das Risiko besteht, aber also ich glaube, die Antwort, in welchem Sinne oder welchem Kontext man das nutzen kann, die hat ChatGPT ja eigentlich auch selber gegeben. Ich glaube, es ist ein gutes Werkzeug, um Dinge rauszuformulieren. Also wir haben ja quasi in unserer Anfrage so nach dem Motto hier, wir wollen hier eine Regelung haben, dass in Browsern bestimmte Funktionen enthalten sein sollen. Das fand ich gut umgesetzt. Und ich glaube, es kann dazu führen, dass uns Arbeit abgenommen wird, konkrete Zielvorstellungen, die wir, ich sag mal, sozusagen in Spiegelstrichen sozusagen runterschreiben würden. Ne? Schreibt einen Gesetzestext, der folgendes A, B, C, D, E, F, G regelt und sich vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5 Punkt ausklammert, dass es da erstmal sozusagen einen ersten Text gibt, über den man dann diskutieren kann. Also da glaube ich, ist es ein gutes Werkzeug, wo es dann aber wiederum schwierig wird, also sozusagen die menschliche Leistung wird dann natürlich ein bisschen komplexer. Also das hebt das Ganze so auf ein etwas anderes Level. Die Herausforderung ist quasi nicht mehr, also für die menschliche Arbeit, einen Text zu formulieren, sondern diesen Text zu prüfen, mit unterschiedlichen Dingen nochmal abzuwägen, zu verifizieren. Also das ist ungleich schwieriger, also fachlich gesehen, das zu bewerten und zu prüfen und vielleicht auch auf irgendwelche nicht beabsichtigte Regelungen, die da gegebenenfalls enthalten sein können. Also das, was man halt jetzt auch in einem Gesetzesabstimmungsprozess eigentlich macht und vielleicht an manchen Stellen sogar vielleicht zu wenig stattfindet, weil man schnell mal eben einen Gesetzesentwurf schreiben muss, der morgen irgendwie diskutiert werden soll. Also ich glaube, es ist ein gutes Werkzeug, der uns vielleicht schneller zu einem besseren Ergebnis führen kann. Also das Potenzial sehe ich da schon, auch wenn es da durchaus noch Risiken gibt im Hinblick auf, was ist eigentlich die Datenbasis, auf der das Ganze dann gebaut wurde.
Und vielleicht in dem Zusammenhang nochmal auf eine Antwort von ChatGPT hier zurückkommen zu wollen, da wird ja argumentiert, es ist wichtig zu betonen, dass die Verantwortung dafür, eine Frage auf eine sachliche und faire Weise zu stellen, beim Fragesteller liegt. Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben es hier mit einer schon wieder neuen Form des Erlernens von Medienkompetenz zu tun. Wir haben über die Jahre jetzt gelernt, wie lässt sich bei Google beispielsweise oder bei klassischen Suchmaschinen die besten Suchergebnisse rauskitzeln, ja. Aber bei ChatGPT sehe ich ganz klar das Problem, dass die Leute sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie eigentlich mit ihrer Frage schon gebiased sind. Hm. Ja, wie auch die Frage mit der Autobahn. Warum ist es keine gute Idee, Autobahnen zu bauen? Das ist ja insofern schon eine gebiaste Frage.
Richtig.
Ja, und
das finde ich einen total spannenden Punkt. Und wenn ich das jetzt sozusagen von der anderen Seite, von dieser Input-Seite nochmal betrachte, sehe ich da auch tatsächlich noch ein Risiko, weil, also wenn man jetzt mal diese Analogie zu Google herstellt, so nach dem Motto, ich möchte gewisse Informationen finden, dann gibt es natürlich Menschen und Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass ihr Inhalt gefunden wird, also SEO, ne? Sprich Search Engine Optimization, das heißt, ich schreibe Inhalte so, dass die von einer Suchmaschine mit möglichst hoher Relevanz bewertet werden und sichtbarer ausgespielt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das in einiger Zeit genauso passiert, dass Inhalte veröffentlicht werden, die so formuliert oder die Daten so aufbereitet sind, dass sie quasi Einfluss darauf haben, wie ChatGPT oder andere künstliche generative Intelligenzen diese Informationen aufnehmen, bewerten und verarbeiten. Und das finde ich ein noch viel größeres Risiko, als dass es in der Suchmaschine irgendwo landet, weil da kann ich immer noch selber bewerten, okay, das ist jetzt halt irgendeine Webseite, die mir keine Informationen anbietet, sondern die mir irgendwas verkaufen will. Bei ChatGPT habe ich halt diesen Traceback nicht.
Ich finde, mir persönlich stellt sich, also immer wieder komme ich auf den Punkt der Transparenz. Wir sind jetzt so in dem Google-Internet, in dem wir uns befinden, oder in Social Media dazu hingekommen, dass wir auf einem bestimmten Level nachfragen können, warum bekomme ich diese Inhalte, die ich angezeigt bekomme, angezeigt. Und ich glaube, die Transparenz müsste auch hier mitgebracht werden. Warum bekomme ich diese Art von Antwort angezeigt? Oder vielleicht auch, was gibt es Quellen? Also deine Idee von vorhin finde ich charmant. Ich weiß nicht, wie man das darstellen kann, aber eine Art von Transparenz, glaube ich, brauchen wir schon. Denn aktuell sind wir in einer sehr ersten und generischen Variante von dieser Technologie. Wir sind ganz am Anfang und da, ich nehme dann immer die Geschichte von Apple. Es gab diese Apple-Handys 2007 oder so, wann die veröffentlicht worden sind. Und deren Apps oder deren Inhalte, die sie am Anfang gezeigt haben, waren auch genau die Inhalte, die wir uns ja vorstellen konnten. Also man konnte Bücher lesen und dann konnte man so Bücher aus der App so quasi in dem Handy so, das sah aus wie so ein Bücherregal oder das sah aus wie so ein Plattenspieler, weil man ja gewohnt war, CDs zu hören oder eben Bücher aus dem Bücherregal zu nehmen, außer, und dann hat man es halt auf dem Handy gemacht. Jetzt machen wir mit unserem Handy, also es ist ja wie so ein Computer, unser Handy. Das heißt, wir machen ganz andere Dinge mit dem Handy. Und sobald die Technologie und verschiedene Technologien miteinander interagieren können, wird es noch viel krassere Ergebnisse geben als jetzt, wo wir sagen, okay, hier und da ist es falsch, hier und da ist es zu generisch. Sondern da wird es vielleicht sogar bessere Gesetzestexte geben können, die wir uns vorstellen jetzt oder auch vielleicht selber schreiben können. Vielleicht ist es auch umfassender. Und dann ist tatsächlich die Frage, wo kommt die Information her und wie wurde sie generiert? Und dann komme ich wieder auf den Punkt der Transparenz zurück, die für mich, glaube ich, in solchen Tools sehr wichtig ist.
Absolut. Und das hat ja ChatGPT auch gesagt. Ja, es geht ja nicht darum, die richtige Antwort zu finden, sondern die Antwort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass sie korrekt ist. Und das vielleicht nochmal darauf hingewiesen, dass die bisherigen KI-Modelle ja im schlechterdings als stochastische Papageien bezeichnet werden, die einfach nur nachplappern, was die meisten Quellen sagen. Und ich glaube, die Herausforderung hier wird in diesem in dem ganzen Hintergrund relevant? Also welche Quellen sagen das denn und warum sagen die das? Und das muss, genau wie du sagst, muss auf jeden Fall deutlich transparenter werden. Ansonsten sind sie nichts wert als Chatbots.
Und trotzdem möchte ich vielleicht auch hier Fahne hissen für das Tool und nicht nur bashen, auch wenn ich es zum Teil kritisch sehe, mit bestimmten Anwendungen. Also sagen wir, sprich, es gäbe tatsächlich in der Zukunft die Möglichkeit der Transparenz oder auch die Möglichkeit der Diversität von verschiedenen Inhalten. Dann bin ich sehr wohl dabei zu sagen, das ist ein super Tool für so Grundelemente. Und wir in dem Fall sind dann angehalten, eine bestimmte Nischenspezialisierung oder eine Spezialisierung in einem bestimmten Thema zu erlangen, sodass wir dann eben auf die Einzelheiten, die du gerade, Dirk, auch ja erwähnt hast, eingehen zu können. Und ich glaube, das dann wird super spannend, auch gerade im Bereich SEO, Webseiten, Produkte, aber auch darüber hinaus alles Mögliche, was wir uns vorstellen können in der Industrie, wo auch einfach, wo man standardisierte Datensätze hat und damit arbeiten kann, wird das sehr spannend. Zum Beispiel in ESG, also den Nachhaltigkeitsreport, gibt es auch jetzt schon Tests, weil das etwas Standardisiertes ist. Das wird gerade auch standardisiert im europäischen Raum. Und wenn man da die, sage ich mal, die Datenlage festgezurrt hat an der Stelle, dann sind solche AI- oder KI-Modelle super interessant in der Anwendung.
Da stimme ich dir absolut zu. Also wir reden jetzt natürlich auch beim Thema Gesetzesentwürfe schon so ein bisschen über sehr, sehr, sehr komplexe und multidimensionale Edge Cases. Also, ne, das ist ja vielleicht auch gar nicht
so. Das ist unser Metier.
Klar, also wir machen es ja nicht für so Kindergartenkram, ne? Also wir haben ja schon ein gewisses Niveau hier bei D64 im Podcast. Aber ich stimme dir zu. Also es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Anwendungen, wo diese Technologie einfach Interaktion zwischen Mensch und einem System, einer Maschine viel, viel einfacher gestalten kann. Einfach weil Information auch viel, viel menschentauglicher aufbereitet und präsentiert werden kann. Dass man schneller zum Ergebnis kommt. Also ich könnte mir zum Beispiel irgendwie Systeme vorstellen, wo irgendwelche Menschen, keine Ahnung, in einem Logistikcenter, was jetzt irgendwie sehr datengetrieben ist, wo Leute mit irgendwie Tabellen durch die Gegend rennen oder mit irgendwelchen komplizierten Geräten rumhantieren müssen, um Dinge zu tun. Und wenn solche Anweisungen oder solche Interaktionen zwischen Mensch und Maschine demnächst mit so einer konversationellen Technologie vielleicht einfach einfacher und verständlicher gemacht werden können, sehe ich da schon großes Potenzial drin. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder so ein bisschen diese Analogie, die du gerade aufgemacht hast zu dieser iPhone-Geschichte, wo die ersten Apps und Medien, die wir genutzt haben, im Prinzip so ein digitales Abbild des Physischen waren. Ich glaube, wir werden in Zukunft ganz, ganz viele Dinge sehen, wo eine künstliche Intelligenz drin ist, ohne dass wir das überhaupt wahrnehmen. Also Microsoft hat ja jetzt ChatGPT in Bing zum Beispiel integriert und baut da irgendwelche Services mit, um auch solche Alltagssachen zu vereinfachen. Und da ist auch, glaube ich, Transparenz wichtig, ne? Dass ich an der Stelle weiß, ich rede hier mit einer Maschine, um immer auch transparent machen zu können, hey, das, was hier passiert, ist tatsächlich irgendwie biased und eine Interpretation von einer künstlichen Intelligenz.
Ich würde aber, wenn wir darüber reden, und ich finde das Beispiel übrigens auch super spannend mit dem, was du meinst, Monika, am Anfang wurden die Apps alle so gebaut, dass die quasi das widerspiegeln, was wir sowieso schon, mit dem wir umgehen, aber ich würde hier mal ganz weit gehen und würde sagen, das, was wir hier gerade gesehen haben, ist das Ende der klassischen Webseite. Weil welche Funktion hat denn eine Webseite? Nämlich Informationen zu vermitteln Und zwar unter verschiedenen Methoden und bei verschiedenen Anbietern. Aber wenn wir jetzt in einer Conversation AI diese Informationen abrufen können, dann hat die Webseite, ist die unumständlich, unhandlich und zeitfressend im Vergleich zu dieser generativen KI. Und nicht nur das, ich würde auch schon, stellt euch vor, ihr seid im Social-Media-Netzwerk unterwegs, ja, und nicht zuletzt sehen wir da auch immer wieder Stories, wie Menschen automatisierte Profile erstellen, wie Bots quasi die Meinungen in bestimmte Richtungen treiben und so weiter. Und diese Technologie hat meines Erachtens das Potenzial, das Ende von Social-Media, wie wir es kennen, einzuleiten, einfach weil es die bestehenden Social-Media-Kanäle fluten wird mit genau solchen generierten Inhalten.
Mhm.
Ja, von Unternehmen, die einfach sagen, wir brauchen Kunden und dann schick mal die Maschine los und wir machen das genau auf den Algorithmus passend.
Ja, ja, stell dir vor, also ich meine, jetzt ist das ChatGPT lesen, beziehungsweise so wie wir es ja gerade quasi gemacht haben, verstimmlicht, also auf dem Audiokanal, wenn man jetzt dieses Thema, wie würde denn quasi die AI-Alternative zu einer Webseite aussehen, da muss man jetzt auch nicht so ganz weit gucken. Ne? Also wenn man sich jetzt so Tools wie DALL-E oder so anguckt, also der quasi einfach auf Nutzereingaben Bilder generiert und mit ausreichend Rechenleistung ist da auch mehr drin als einfach nur Bilder. Und wenn man dann da noch so eine Komponente reinmacht, die Anbieter von solcher Software oder auch Google und so weiter wissen einfach auch nicht nur, haben nicht nur Informationen über das Produkt, über bestimmte Sachverhalte, bestimmte Informationen, sondern kennen sogar uns als Menschen. Ich glaube, dann sind auch so Sachen möglich, dass uns quasi, ja, ein Video, eine Präsentation, ein Bild generiert wird, was uns komplett abholt. Ne? Also bringt sozusagen die Produktinformation, kennt unsere Vorlieben, unsere Interessen und kann genau das erzeugen, was sozusagen uns vielleicht zu einem Kauf von einem Produkt bringt. Ne? Also sprich, jeder sieht eine Webseite anders, weil sie quasi mit dieser Flut an Informationen genau auf diese eine Person zugeschnitten ist und in Echtzeit sozusagen erzeugt wird. Also nicht nur auf Persona-Basis, wie man es heute im Marketing macht, sondern wirklich personenindividuell. Und das ist, finde ich, von der technischen Dimension total spannend. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie total gruselig, weil ich ja überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn daran jetzt echt und was ist sozusagen der Marketing-Layer, der da drüber liegt, der mich jetzt eigentlich nur irgendwie manipulieren will. Ne? Also ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie verstanden, was da so meinen Gedanken
war. Ich würde total gerne mit euch eine Folge machen, wo wir ins Absurdistan der Zukunft fahren uns die ganz verrückten Ideen anschauen in der Zukunft und dann noch selber überlegen, einfach, was kann das denn alles noch geben? Das finde ich super sympathisch. An der Stelle könnte man ja sagen, schreibt uns, wenn ihr es auch hören wollt, oder lasst uns eine Bewertung im Portal da, damit
wir
sehen,
das machen wir zum Sommer.
Das ist spannend.
Das ist eine gute Idee.
Genau, so.
Dann ist vielleicht ChatGPT auch so weiter, dass die Finanzbeamten überzeugen kann, warum meine Belege alle plausibel sind.
Aber
und ich muss da gar
Abschluss
nicht mehr selber anrufen, sondern die AI ruft da an.
Das konnte Duplex ja schon vor einer Weile.
Ja.
Ja, aber es hat bloß irgendwie keinen Durchbruch. Ne?
Kommt noch.
Vielleicht ja jetzt.
Manchmal braucht es länger.
Okay.
Gut.
Wow. Also ich glaube, eins ist klar. Das, was wir uns hier gerade angehört haben und was wir diskutiert haben, es bleibt kein Stein auf dem anderen und nicht, also die Beschreibungen, die quasi das Ende von verschiedenen, den Status quo quasi in Frage stellen, das können wir, glaube ich, unterschreiben. Es wird spannend, wo es hingeht. Klar ist, wir müssen regulatorisch aufpassen, wir müssen dabei bleiben, wir müssen das, verfolgen, beobachten, gerade aus europäischer Perspektive.
Das ganze Thema Medienkompetenz wird noch viel, viel wichtiger, als es heute schon ist. Und ich sehe tatsächlich so ein bisschen die Gefahr da drin, um jetzt noch ein neues Thema aufzumachen. Aber wir haben mit Social Media und Online-Medien schon so viel Menschen eigentlich nicht so richtig mitgenommen. Also die nicht in der Lage sind, solche Dinge vernünftig einzuschätzen, zu bewerten. Und ich glaube, das Risiko potenziert sich um ein Vielfaches, mit dieser Technologie, wenn das nicht vernünftig in einen regulativen Rahmen eingehegt wird.
Stimme ich euch total zu. Ich glaube, wir sollten uns, einerseits wir drei hier, aber auch als Verein und auch grundsätzlich als Gruppe Interessierter an der Digitalisierung, und jeder von uns sollte sich mit dem Thema beschäftigen, um rauszuschauen, wo kann man fördern, wo brauchen wir Forschung und wo brauchen wir auch Regulatorik und wie kann man vielleicht auch Leute abholen, die dann eben das Technische oder die Feinheiten da nicht mehr mit begreifen an der Stelle.
Ja, aber und das ist ja quasi uns schon unsere, sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, aber das ist ja schon quasi schon unsere Kernmission, ne? Die den Wandel zur digitalen Gesellschaft konstruktiv begleiten und nicht sagen, nein, nein, das geht wieder weg, das verbieten wir.
Wenn ihr das spannend findet, worüber wir hier gerade reden, und wenn ihr gerne mitmachen möchtet, dann bieten wir natürlich die Möglichkeit an. Wir haben eine KI-AG bei D64, wo solche Themen regelmäßig diskutiert werden, nicht nur hier im Podcast. Und wir würden euch gerne einladen. Ja, werdet Mitglied, schnuppert rein und macht den Unterschied.
Falls es direkt nicht, falls es keine AG werden soll im ersten Moment, dann schnuppert auch so rein. Wir haben immer wieder Events, wo man von außerhalb reinkommen kann. Jeden Monat einen Stammtisch an verschiedenen Stellen Deutschlands. Gleichzeitig aber auch unseren Frühlingsempfang Ende April, wo jeder dazu kommen kann, der Interesse hat an Digitalthemen und auch an öffentlichen Räumen an der Stelle. Und würde euch gemeinsam mit Dirk und Alicia einladen, mit uns abends dann auf ein Wässerchen zu treffen und uns da auszutauschen.
Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Und wer noch ein bisschen mehr digitales Grundrauschen haben will, also rund um die Themen, die uns als D64 beschäftigen, dem sei der D64-Ticker noch ans Herz gelegt. Und damit, glaube ich, sind wir nicht nur am Ende der Promotion von D64 und alles, was da so getrieben wird, angelangt, sondern tatsächlich dann auch jetzt wirklich am Ende der Episode. Ich glaube, das war ein spannendes Experiment.
Unbedingt.
Das Thema werden wir sicherlich weiter verfolgen. Und genau, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, also diesen Podcast hier weiter verfolgen wollt, dann könnt ihr den natürlich abonnieren auf allen möglichen Podcast-Plattformen eurer Wahl oder auch Musikstreaming-Plattformen eurer Wahl. Und genau, wenn es euch gefallen hat, also nicht nur diese Folge, vielleicht auch andere Folgen, dann freuen wir uns natürlich auch auf diesen Plattformen über Bewertungen und natürlich empfehlt uns weiter.
Es war wunderbar. Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.